Willkommen bei Mensch Digital, dem Podcast zu Mensch und Digitalisierung. Wir sprechen mit Digitalexpertinnen und Experten über ihre Erfahrungen und zeigen, wo digitale Transformation heute schon gelingt, wer sie gestaltet, wie sie wirkt und was wir daraus lernen können.
Herzlich willkommen zu unserem neuen Gespräch in der Gesprächsreihe Mensch Digital. Ich freue mich heute, dass wir wieder über das Thema künstliche Intelligenz sprechen. Das Thema hatten wir schon ein paar Mal. KI und Ethik hatten wir schon, KI-Anwendungen hatten wir schon, gerade im kommunalen Bereich. Und heute widmen wir uns mal den rechtlichen Rahmenbedingungen und der Perspektive der Juristerei auf das Thema künstliche Intelligenz. Und deswegen freue ich mich sehr, heute mit Dennis Hillemann, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Verwaltungsrecht von der Kanzlei Advant Beiten, hier ein Gespräch zuzuführen. Herzlich willkommen, Herr Hillemann.
Ja, herzlich danke schön, dass Sie mich eingeladen haben. Freue mich auch total auf den Austausch. Mega spannendes Thema, gerade in dieser Zeit.
Und ja, es ist, man kommt ja nicht drum rum, ne? Tatsächlich. Mhm. Und ich freue mich tatsächlich immer wieder mit Menschen zu sprechen, die sich besser auskennen als ich in den unterschiedlichen Bereichen, weil künstliche Intelligenz kann sich jetzt einlesen, kann man mitarbeiten, mit KI-Tools, Richtung KI-Agenten geht jetzt das ganze Thema. Aber so ein bisschen regulatorischer Rahmen ist ja auch nicht schlecht, sich damit auszukennen. Und es gibt ja, und deswegen heißt unsere Reihe auch Mensch Digital, Menschen, die sich gerne mit bestimmten Fachthemen auseinandersetzen. Da würde mich jetzt mal, bevor wir ins Fachliche eintauchen, lieber Herr Hillemann, auch nochmal interessieren, was Sie denn persönlich mit dem Recht verbindet, ja, warum Sie sich gerne auch mit der Juristerei beschäftigen und natürlich dann die Verknüpfung zu der Technologie, wie Sie da auch hingekommen sind, sowas interessiert mich immer. Deswegen freue ich mich, Ihnen da kurz zuzuhören.
Klar, gerne. Fangen wir mal mit dem Thema Recht an. Also es war so, dass ich immer bei meiner Oma schon früh angefangen habe, Anwaltsserien zu schauen. Die guckte sich immer Anwaltsserien an. Also früher, viele Älteren erinnern sich noch, Matlock, immer sozusagen dieser ältere Anwalt, der dann am letzten Moment noch den Drücker hatte, um den unschuldigen Angeklagten zu befreien. Und ich habe immer gern mit Sprache gearbeitet, immer gern an der Schnittstelle zwischen Gesellschaft, Politik. Das hat mich schon immer interessiert, auch gerade so schon im Abitur, waren natürlich die Fächer so ausgerichtet. Und daher war Juristerei dann einfach der Weg, den ich eingeschlagen habe. In der Juristerei habe ich dann schnell gemerkt, was interessiert mich am meisten, das öffentliche Recht. Also die Schnittstelle Staat, Gesellschaft, Unternehmen. Das ist das, wo ich arbeiten möchte. Und darauf habe ich mich dann auch früh fokussiert, bin in eine Kanzlei mitgestartet, die sehr verwaltungsrechtlich geprägt war. Dort damals dann vor allem ging es eher darum, Verbraucher und Unternehmen gegen den Staat zu verteidigen. Bin dann in eine Big Four Gesellschaft gewechselt. Dort war ich dann vor allem auf der staatlichen Seite beratend tätig, auch auf Bundesebene sehr viel. Und da kam dann auch vor allem der Technologie-Fable her, dazu gleich mehr. Und heute berate ich sowohl Unternehmen wie die staatliche Seite. Und der Antrieb ist immer, lass es uns besser machen. Bürokratie ist ein großes Thema. Verwaltungsrecht ist kompliziert, viele Regelungen. Und man kann auf beiden Seiten viel besser machen, wenn man gut zusammenarbeitet. Und die Technologieaffinität, die war eigentlich schon immer vorhanden, schon als Kind natürlich, also richtiger Computerspieler, immer viel mit Computern mich beschäftigt, ist nie weggegangen. Und die letzten Jahre ist sehr deutlich geworden, die Kluft zwischen der Digitalisierung im Privatsektor, im wirtschaftlichen Bereich und dem Staat geht immer weiter auseinander. Und das ist ein Problem. Das ist ein Problem für uns alle, denn damit wird Deutschland abgehängt. Und gleichzeitig ist immer klarer für mich auch geworden, ohne Technologie und den geschickten Einsatz von Technologie wird der Staat keine Chancen haben, seine Aufgaben noch zu bewältigen, sei es wegen Demografiewandel, sei es wegen den Pensionierungen, die anstehen, oder sei es auch einfach schlicht, weil es immer, Leben wird immer komplizierter und immer schneller und immer mehr. Und Technologie kann ganz viel helfen. Und das treibt mich an. Deswegen interessiere ich mich gerade so für Technologie im öffentlichen Sektor so stark.
Tatsächlich ist das eine sehr, sehr wichtige Aufgabe, das glaube ich auch, sich darüber Gedanken zu machen, wie kann Technologie sinnvoll und wertschöpfend auch eingesetzt werden, ne, für Staat und Gesellschaft. Ich habe mich in Vorbereitung auf unser Gespräch heute Morgen an ein Zitat von dem ehemaligen Bundesjustizminister Marco Buschmann erinnert. Mhm. Den habe ich auf der Smart Country Convention vor einem oder zwei Jahren gesehen, der sagte, der deutsche Staat hat ein Akzeptanzproblem bei den Bürgern, wenn wir nicht endlich mal das Thema Digitalisierung in den Griff kriegen. Jetzt hat sich seitdem auch schon wieder viel geändert. Wir haben eine neue Bundesregierung, wir haben tatsächlich ein Bundesministerium für Digitalisierung und Staatsmodernisierung, weil das so aktuell ist. Vielleicht kurz der Ausflug dahin. Wie schätzen Sie denn da die Lage ein? Haben wir endlich begriffen, dass wir da handeln müssen? Ist das ein Signal auch zum Aufbruch auch für den deutschen Staat? Oder ist das wieder nur ein Feigenblatt, was die Politik da vor sich her trägt?
Also die erste Sache ist natürlich, am Ende hängt es immer von Menschen ab, zu umsetzen. Egal, welche Ziele sie haben, egal, was sie in Koalitionsverträgen vereinbaren. Es kommt darauf an, welchen Antrieb haben die Menschen, welche Durchsetzungskraft, welche Überzeugungskraft. Und da müssen wir natürlich erstmal abwarten, was unser neuer Bundesminister dort entsprechend bewegen wird, dann mit seinem Kabinett. Unabhängig davon, wenn man mit Vertretern aus der Verwaltung spricht, verstanden haben eigentlich alle, die auf Leitungsebene sind, dass wir da ein Problem haben. Das ist ja nicht so, dass die hinter dem Mond leben. Das sind ja Menschen, die auch ganz normal ihre Apps benutzen, die Uber benutzen, die bei Airbnb was buchen. Die wissen ja, was alles möglich ist, dass ich mir über eine App sozusagen mein ganzes Leben organisieren kann. Und die wissen auch, der Staat hängt da brutal hinterher. Die Problematik, die wir in Deutschland natürlich haben, ist A, entsprechend unsere föderale Struktur, die es kompliziert macht, viele Silos, viele Partikularinteressen. Und die Thematik liegt gar nicht mal so stark darin, ob wir uns ein neues Ministerium geben, ob wir eine neue Strategie schreiben, sondern die Thematik liegt darin, wie kommen wir in die Umsetzung, wie kommen wir in die menschliche Überzeugung, jetzt müssen wir ran, wir müssen es schaffen. Und ich glaube, das ist das richtige Signal, dass wir dort ein Ministerium haben, das sich jetzt explizit für dieses Thema auf die Fahne geschrieben hat und darauf nicht richtig Gas geben wird. Und ob das gelingen wird, das hängt am Ende dann wirklich von den Menschen ab. Ich bin aber erstmal, im Gegensatz zu vielen anderen, die ja dann wieder skeptisch sind, ich bin erstmal guter Dinge. Das ist ein richtiges Zeichen. Wir wollen was schaffen und ich hoffe, dass es klappt.
Wir drücken die Daumen, also ist, glaube ich, in unser aller Sinne. Tatsächlich sind ja die ersten Signale, was man so zuhört, an Zuordnung von Zuständigkeiten, Ressourcen und so weiter, gehen in die richtige Richtung, dass da auch tatsächlich auch umgesetzt werden darf. Ne? Ist ja auch immer die Frage, welche Zugriffsrechte hat man und so. Also warten wir da mal ab, vielleicht unterhalten wir uns da in einem Jahr nochmal drüber, wie wir dann die Situation bewerten. Jetzt kommen wir zu dieser Diskrepanz mal zwischen Staat, Verwaltung und dem technologischen Fortschritt, insbesondere im Bereich KI. Die Lücke ist da, die wird tatsächlich auch gefühlt immer größer, weil der Fortschritt der Technologie einfach unglaublich rasant ist, wenn wir uns Nutzerzahlen anschauen, wie schnell eine Anwendung, jetzt beispielhaft nur genannt, ChatGPT, an Nutzerzahlen zugelegt hat, wie stark verbreitet es auf einmal wurde, wie unglaublich kompetenter auch KI-Anwendungen wurden, allein in den letzten 2-3 Jahren. Vorher gab es ja auch schon KI, aber seitdem ist es ja noch mal rasanter vorangegangen. Und wie wenig schnell unser Staat hinterherkommt, die Verwaltung. Und jetzt muss das Ganze ja irgendwie in diesen regulatorischen Rahmen gegossen werden. Jetzt mal vielleicht wirklich aus der Hubschrauberperspektive erstmal nochmal die Bitte um die Einschätzung von Ihrer Seite. Wie sehen Sie das Gesamtkonstrukt heute aus der Hubschrauberperspektive? Und gleich gehen wir vielleicht auch auf einzelne Teilaspekte ein.
Das Problem für unseren Staat ist natürlich, es wirken immer ganz viele rechtliche Aspekte auf ihn ein. Anders als Unternehmen, die ja bestimmte Risiken gehen können, wenn sie KI einsetzen. Das ist ja eine betriebswirtschaftliche Entscheidung. Akzeptiere ich, dass KI in bestimmten Bereichen halluziniert, insbesondere die generative KI? Akzeptiere ich, dass die KI gegebenenfalls, wenn ich sie im Kundenbereich einsetze, auch mal ein- oder zweimal bei 10.000 Mal Quatsch schreibt? Unser Staat kann das natürlich nicht in gleicher Form, weil er immer in einem rechtlich relevanten Bereich tätig ist. Und obwohl wir jetzt die KI-Verordnung zum Beispiel als spezifisches Instrument haben, haben wir natürlich auch noch andere Regeln, die etwa beim Einsatz von KI auf den Staat einwirken. Es ist also erstmal sehr viel. Da wäre es wünschenswert, dass das alles entsprechend rechtlich geordnet ist. Das Hauptproblem jedoch aus meiner Sicht sind zwei andere. Das erste Problem ist, irgendwie will jeder was mit KI machen, auch an staatlicher Seite. Es ist ja nicht so, dass sie es nicht möchten. Aber die Frage ist, wo setzen wir KI ein? Und was, da kann ich gleich mal was zu sagen. Ich arbeite da immer gern mit 4 Clustern, wo man sich was überlegen kann. Diese Grundsatzüberlegung erstmal, wo setze ich KI überhaupt ein? Ist es da sinnvoll? Und wenn ich mir dann überlege, wo ich das da einsetze, was folgt daraus überhaupt für Rechtsregeln? Kann ich gleich erklären, wie ich das meine. Das fehlt oft. Die Hauptangst ist immer, der Roboter entscheidet was, die KI entscheidet was und da geht was schief halt dann. So. Und wenn man erstmal zurücktritt und sagt, nein, pass mal auf, lass uns erstmal überlegen, wo und wie wir KI einsetzen, bevor wir gleich das Schreckensszenario aufmachen. Dann sind wir weiter. Das ist erstmal aus der Hubschrauberperspektive das, was ich sehe, was oft schief läuft. Und das zweite ist dann wieder das typisch deutsche Problem, wenn wir jetzt über KI denken. Wir haben oft Silo-Lösungen. Der eine macht da was mit KI, der andere macht da was mit KI. Es gibt aber keine koordinierte Vorgehensweise im Sinne, wie es ja auch mal das Online-Zugangsgesetz einer für alle oder so vorsieht, dass also Lösungen so entwickelt werden, dass sie jedenfalls innerhalb eines Bundeslandes, wenn es eine föderale Lösung oder am besten noch bundesweit ausrollbar sind, daran müssen wir arbeiten, auch bei KI. Das sind aber die klassischen Probleme der Digitalisierung, die sind eigentlich gar nicht KI-spezifisch.
Ja, also tatsächlich auch da, man hinkt so ein bisschen hinterher, ne? Ich nehme das jetzt mal so in meinen Worten. Jetzt gibt's ja den Satz, dass wir in Europa sehr gut regulieren können.
Also ja.
Es gibt den EU AI Act zum Beispiel. Ja? Ist das jetzt ein hilfreiches Konstrukt aus Ihrer Perspektive oder ist das eher ein hinderliches Konstrukt, was da geschaffen wurde, jetzt auf europäischer Ebene erstmal gesprochen?
Viele sehen es ja als hinderlich, weil sie sagen, die Amerikaner entwickeln einfach immer weiter, die Chinesen entwickeln immer weiter, wir haben OpenAI in Amerika, wir haben Anthropic in Amerika, also die Claude-Lösung, wir haben DeepSeek aus China, sozusagen ist es ja der Eindruck, da werden wir überholt, weil wir uns regulatorische Hindernisse setzen. Das kann ich abschließend nicht beurteilen, weil ich nicht sozusagen in Unternehmen tätig sind, die solche KI entwickeln. Wenn man aber aus der Verwaltungsperspektive kommt, dann ist eines wichtig, wenn man KI einsetzen will, und das ist Rechtssicherheit. Und bei aller Kritik an der KI-Verordnung oder AI Act, wir haben damit zumindest erstmal Grundlagen für Rechtssicherheit. Es wird sich vieles erst in der Praxis in den nächsten Jahren herausbilden. Es gibt dann Stellungnahmen von der EU-Kommission, dann gibt es mal Gerichtsentscheidungen. Aber erstmal haben wir ein grundlegendes Werk, was sich KI annähert. Und was ja auch aus meiner Sicht einen richtigen Ansatz gemacht hat mit dem risikobasierten Ansatz. Nicht, wir sagen, diese KI regeln wir so und diese KI regeln wir so, sondern es wurde gesagt, wir wissen ja gar nicht, wo die Reise hingeht, wie KI in 5 Jahren sein wird, was dort kommen wird. Und stattdessen gehen wir nicht von einem insofern klar technologisierten, abgrenzbaren KI-Begriff aus, sondern wir gehen in einen Risikoansatz. Und das halte ich persönlich für richtig. Und daraus kann man dann auch in Verwaltung arbeiten, aus meiner Sicht. Das ist trotzdem immer alles kompliziert und nicht einfach, aber man hat eine Grundlage. Und wenn man diesen AI-Act dann richtig umsetzt, dann kann man als Verwaltung, selbst wenn dann die KI mal einen Fehler macht, sagen, wir haben uns trotzdem rechtskonform verhalten. Und das ist das Wichtige. Deswegen, ich sehe den positiven Aspekt dabei.
Okay, wunderbar. Jetzt kommen ja Verwaltungen auf Sie zu, persönlich, auf Ihren Arbeitgeber, mit bestimmten Fragestellungen. Was sind das für beispielhafte Fragestellungen, die aktuell jetzt gerade die Menschen umtreiben in der öffentlichen Verwaltung?
Also die klassische Hauptfrage ist immer, können wir ChatGPT benutzen? So, das ist erstmal die absolute Hauptfrage, kann ich ChatGPT einsetzen? Weil natürlich jeder kennt ChatGPT von zu Hause. Irgendwie der Opa hat Geburtstag und dann lassen sich Leute ein Gedicht mit ChatGPT schreiben, auf Plattdeutsch oder so, und finden das total super. Und dann denken die, oh Mensch, ja, wenn ich ChatGPT jetzt auch einmal einsetzen könnte für diese ganzen repetitiven Aufgaben, die ich habe, das wäre doch klasse. Das ist wirklich die absolute Hauptfrage, die da entsprechend im Raum ist. Und da muss man natürlich mal sagen, ChatGPT, tolle Sache. Ich will jetzt keine Werbung machen, gibt ja auch andere generative Modelle. Super Sache, klasse, was da auch für die Akzeptanz geschehen ist, aber natürlich datenschutzrechtlich, verwaltungsrechtlich nicht so einfach. Deswegen kann ich nicht jetzt generell Ja sagen. Also Vorsicht halt dann. Das ist erstmal die Hauptfrage. Die zweite Frage ist dann natürlich immer ganz klassisch, wenn wir hier eine KI entwickeln wollen und einsetzen wollen oder eine KI extern einkaufen wollen und auf unsere Zwecke anpassen wollen, welche Folgen entstehen daraus hinsichtlich der KI-Verordnung und welche Folgen entstehen hinsichtlich der Datenschutzgrundverordnung? und welche Folgen entstehen daraus für Organisation, arbeitsrechtlich oder beamtenrechtlich, je nachdem, wie dann eben ich, wie muss ich meine Mitarbeiter schulen, was muss ich wissen, etc. Das sind so die klassischen Fragen, die sich da geben. Und ganz häufig muss man aber als Berater in diesem Bereich erst einmal ordnen, weil natürlich die Menschen immer von sozusagen der schlimmsten Frage ausgehen, ja, was passiert denn, wer haftet denn, wenn da was falsch entschieden wird? Und man muss erstmal fragen, entscheidet denn die KI überhaupt? Das ist allein, das ist mal so eine Frage. Und das erstmal rechtlich einzuordnen und zuordnen, wo sind wir überhaupt tätig, was macht die KI, ist es eine Eigenentwicklung, ist es eine Fremdentwicklung? Das sind so die Aufgaben, die da kommen. Aber zurück zur Frage, die Hauptfrage ist, kann ich ChatGPT nutzen?
Ja, sehr gut. Okay. Ja, es ist natürlich, ne, glaube ich, auch diese Diskrepanz, die ja auch, die, wie Sie es gerade selber gesagt haben, auch die Verwaltungsleitung, auch heute hat die Läden Privaten einer digitalen Welt und kommen in die Verwaltung, in die Büroräume, in die langen Flure. Jetzt das alte Bild der, des klassischen Verwaltungsgebäudes einmal aufgebaut, ne, und gehen dann halt mit den Akten unterm Arm noch von Tür zu Tür und haben den Sternverteiler da, was die Unterschriften, Mappe anbelangt, ne. Und das ist tatsächlich, glaube ich, diese Diskrepanz, die für viele auch, nach dem, was ich für Gespräche führe, auch beängstigend wirkt. Das ist jetzt nochmal so ein, jetzt kommt wieder der Faktor Mensch nochmal ins Spiel, da überhaupt Schritt halten zu können. Reden wir mal so ein bisschen über das Thema auch Arbeitgeberattraktivität in dem Zusammenhang. Und Sie hatten es vorhin gesagt, demografischer Wandel, Fachkräftemangel, viele, viele Verwaltungsbeschäftigte, egal ob Beamte oder Angestellte, gehen in den Ruhestand demnächst. Schafft es die Verwaltung in Zukunft eigentlich noch ohne KI? Oder müssen die sich nicht zwingend damit beschäftigen?
Ich bin der Meinung, nein. Da vertrete ich eine ganz klare Meinung. KI ist alternativlos, würde unsere frühere Bundeskanzlerin sagen, auch für die öffentliche Verwaltung. Erstens. Unsere Verwaltung ist erstmal, wenn man philosophisch, rechtsphilosophisch sich das anguckt, ohnehin zu einem sparsamen, wirtschaftlichen und effektiven Handeln verpflichtet. Was macht KI in Unternehmen? Klar, alle haben Angst, Arbeitsplätze ersetzen oder ähnliches. Aber wenn man sich das erstmal, wenn man sich mit CEOs redet, mit Leuten, die sagen, wofür brauchen wir KI? Wir wollen repetitive Aufgaben vermindern. Ja. Wir wollen Kosten sparen. Wir wollen, dass die Leute effizienter arbeiten, dass unser gesamtes Handeln wirtschaftlicher wird. Dass nicht jemand sich Daten auswertet und dafür 5 Tage braucht, wo eine KI das in 10 Minuten schafft, weil das unglaubliche Kosten versenkt. Und wenn man sich jetzt einmal rechtsphilosophisch, bevor man auf alle Probleme erstmal anguckt, anschaut, unser Staat ist zu sparsamen, wirtschaftlichen und effektiven Handeln verpflichtet, dann ist ja in der Hinsicht schon KI alternativlos, weil es nämlich mir dabei hilft, genau dieses Ziel zu erreichen. So, das ist erstmal übergeordnet, selbst wenn wir jetzt Milliarden von Arbeitnehmern hätten. Davon zu trennen ist aber einfach natürlich ganz klar das große Problem. Wir haben schon zigtausende Stellen überall im Bundesgebiet, ob auf kommunaler Ebene oder auf föderaler Ebene, die unbesetzt sind, die Leute auch nicht mehr zubekommen. Wenn Sie sich angucken, Themen wie Wohngeldanträge, wie lange das dauert, bis die bearbeitet werden, für Leute, die echt bedürftig sind, wo es echt um was geht. Oder natürlich auch andere Anträge. Jeder hat ja seine Berührung so mit der Behörden. Und wo man denkt, wieso dauert das so lange? Es fehlt das Personal. Natürlich sind auch die Prozesse komplex, aber es fehlt das Personal. Und da kommen jetzt nicht auf einmal 10 Millionen neue junge Arbeitnehmer. Die werden nicht kommen. Das heißt, der Einsatz von KI, um solche Aufgaben zu übernehmen, der ist absolut alternativlos. Und deswegen muss unser Staat sich dem Thema annähern. Er hat daran sowohl ein fiskalisches Interesse, um Kosten zu sparen, er hat aber auch für sein Funktionieren daran ein massives Interesse gehabt. Deswegen ganz klare Antwort, KI ist alternativlos im öffentlichen Sektor.
Anschließende Frage. Heute Mai 2025 ist der deutsche Staat, kann man jetzt natürlich aufgrund des Föderalismus, der kommunalen Selbstverwaltung natürlich nicht sozusagen über einen Kamm scheren. Aber ist denn die Verwaltung dafür bereit, in diesen konkreten Fällen der Automatisierung, der Effizienzgewinnung KI schon einzusetzen? Und gibt es dafür schon positive Beispiele über ChatGPT hinaus? Erleben wir das schon heute?
Ja, es gibt Beispiele. Die Finanzverwaltung nutzt KI natürlich halt dann, weil Finanzverwaltung nutzt da beispielsweise Datenabgleich. Da ist KI super einsetzbar. Bei den Corona-Hilfen beispielsweise, wo ich viel berate, da wurde KI auch auf staatlicher Seite viel eingesetzt, weil mit Daten gearbeitet wird, Daten, die abgeglichen werden müssen. Dann. Sie haben aber auch KI bereits im Infrastrukturbereich, wo entsprechend etwa auch Ampelleitsysteme zum Teil eingesetzt werden, wo es also der Staat weiß, dass da KI sehr viel helfen kann. Und zweitens, wenn Sie mich jetzt fragen, wird der Staat das schaffen? Das weiß ich natürlich auch nicht sicher. Man sagt ja immer, Deutschland ist schwerfällig und bürokratisch. Erstens, ja, ist es. Das ist es leider. Deutschland ist schwerfällig geworden und bürokratisch geworden. Deutschland hat aber auch immer irgendwie nochmal es geschafft, in Krisenzeit zusammenzustehen und den großen Ruck sozusagen durch das ganze Land zu bringen, wenn es notwendig war. Bei allem Negativen. Wenn es notwendig war, können das Deutschland auch entsprechend was schaffen. Wir haben auch eine Wiedervereinigung geschafft. Da kann man jetzt auch drüber reden, ob alles super ist und so, aber wir haben es geschafft. Und das ist wieder der Punkt, an den ich am anderen appelliere. Bei allem, was technisch ist, was technisch möglich ist, wo wir jetzt auch, wir haben ja Geld. Geld ist ja jetzt viel vorhanden, sozusagen, um was zu machen. Am Ende wird es auf die Menschen ankommen. Und unsere Verwaltung leidet nicht darunter, dass sie keine innovationsfreudigen Menschen hat. Die hat sie nämlich. Da gehen auch Leute rein, die innovationsfreudig sind, die wirklich was können. Unsere Verwaltung leidet darunter, dass sie die innovationsfreudigen Menschen kaputt macht, weil nämlich dann immer die Bedenken kommen und wie schwierig und so. Und es sind gar nicht mal die Strukturen an sich, die rechtlichen Strukturen, die verfassungsrechtlichen, sondern es ist unser Denken in der Verwaltung, was wir ändern müssen. Wir müssen den Ruck schaffen, hier entsprechend das zu wollen. Wir müssen uns, das heißt nicht, dass wir jegliche Bedenken beiseite wischen, aber wir müssen uns Bedenken realistisch nennen. Ist das ein realistisches Risiko? Ja, okay, wie federe ich es ab? Gelöst. Und nicht, nee, wir haben das Risiko, geht nicht. Davon müssen wir weg. Und ich glaube, dass da auch ein Umdenken stattfindet, weil nämlich die Diskrepanz zwischen der Digitalisierung der Wirtschaft und des Privatlebens, sei es durch amerikanische, chinesische Apps oder auch durch deutsche Anbieter, gibt ja auch gute deutsche Anbieter, und der Staat ist immer größer wird. Und dass sozusagen der Druck auf die Handelnden auch immer größer wird. Und deswegen ist wieder dieser Appell, den ich am Anfang gesagt habe. Am Ende kommt es auf die Menschen an und die Einstellung, die wir da haben. Wir brauchen nicht jetzt die große Strukturreform in rechtlicher Hinsicht nach dem Motto, ja, wir müssen jetzt hier unsere Verfassung ändern, föderale und kommunale Strukturen auflösen. Das brauchen wir nicht. Wir brauchen ich weiß nicht, ob Herr Gauck das mal gesagt hat, wir brauchen Ruck durch Deutschland, also Ruck durch die Menschen hier in der Verwaltung zu sagen, Mensch, lasst uns da innovationsfreudig rangehen. Und deswegen auch nochmal, wenn jetzt immer gedacht wird, ja, der Computer entscheidet, der Roboter entscheidet, der Terminator kommt und macht meinen Steuerbescheid. Davon sind wir weit entfernt. KI kann uns erstmal helfen, Entscheidungen, die wir als Mensch treffen, vorzubereiten. Weil ich nämlich sozusagen Daten strukturiert bekomme, weil mir die KI vergleichbare Fälle aufzeigt, weil mir die KI gegebenenfalls relevante Entscheidungen aus der Rechtsprechung raussucht oder aber auch Entscheidungen aus meiner eigenen Verwaltung von früher. Und da entscheidet die KI noch nicht. Sie hilft mir als Behördenmitarbeiter, als Beamter richtig zu entscheiden. Und wenn wir erstmal dahin kommen zu sagen, Mensch, lasst uns KI doch wie ein Tool verstehen. Ich überleg doch auch nicht, ist Microsoft Word böse oder ist meine Webcam böse? KI ist ein Tool, was mir helfen kann. Und wenn ich diesen Wink gehe, zu sagen, ich verstehe KI als Werkzeug, was mir helfen kann, dann bin ich schon viel weiter. Und nicht gleich, ja, der Terminator will mich ja umbringen. Davon müssen wir weg.
Getreu dem Motto, gestalten statt verwalten. Ne? Das ist ja so für mich so ein Bonmot. Ne? Das finde ich sehr, sehr schön, passend zu Ihrem Appell, herzugehen, zu sagen, ich als Wuppertaler Jung sage mal, Mensch, jetzt stellt euch mal vor, ich rufe nicht bei der Stadtverwaltung Wuppertal an, sondern bei der Stadtgestaltung Wuppertal. Super. Und da meldet sich der Herr Hillemann am Telefon. Stadtgestaltung Wuppertal. Guten Tag. Ist direkt eine ganz andere Attitüde, ne, die dahinter steckt. Mit diesem Appell und mit diesem Motto, lieber Hillemann, wir könnten noch stundenlang weiterreden, würde ich jetzt unser Gespräch heute tatsächlich beschließen, weil ein schöneres kann ich mir gar nicht vorstellen, tatsächlich. Und bedanke mich an der Stelle erst einmal für dieses Gespräch und ich hoffe, dass noch weitere führen, wir noch weitere führen werden, wenn es vielleicht auch noch zu einer besseren Einordnung kommt. Es ist ja so eine schnelle Entwicklung, haben wir schon drüber gesprochen, dass wir noch gar nicht absehen können, wohin die Reise in der Zukunft geht, wie auch die neue Bundesregierung mit dem neuen Digitalministerium da auch agieren wird. Aber im Zweifel haben wir ein gutes Gefühl, haben wir gesagt. Freuen uns auf das, was da kommt. Ich freue mich, da weiter im Austausch mit Ihnen zu bleiben, lieber Herr Hellemann. Und danke erstmal an der Stelle fürs Gespräch. Vielen Dank.
Vielen Dank, hat echt Spaß gemacht. Sehr gerne wieder.
Alle Informationen zu dieser Folge und rund um Mensch Digital oder die GfKD AG finden Sie in den Shownotes. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann abonnieren Sie ihn gerne oder bewerten Sie uns. Unser Format heißt Mensch Digital. Und weil wir möchten, dass wir Menschen uns in der digitalen Arbeitswelt, der Lernwelt und der Lebenswelt auch in Zukunft zurechtfinden, bleiben Sie gerne menschlich. Bis bald.